Die Lesung für den heutigen Sonntag steht in Römer 1. Ich lese euch die Verse 13 bis 17. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben.
Ja, für euch neuen Konfis ist jetzt vieles neu, aber die Lieder hat unser Team so ausgesucht, dass die euch immer wieder vertraut vorkommen werden. Das sind auch alles, fast alles Lieder, die auch in der Jugendarbeit hier gesungen werden, wo Denise ja auch dabei ist. Also da werdet ihr reinwachsen, anderes sicher auch. Aber damit es für die Großen und die öfter hier sind, auch manches jetzt ein bisschen neu ist, sitze ich jetzt mal hier vorne und stehe nicht an der Kanzel, weil ich nämlich ein bisschen erzählen möchte, wie das damals war, als ich so alt war wie ihr Konfis. Wenn ihr großen Konfis in schon 4 Monaten ungefähr konfirmiert werdet und ihr neuen jetzt in 1,5 Jahren knapp, dann werdet ihr euch den Konfirmationsspruch selbst aussuchen dürfen. Da gebe ich euch vor eine Liste. Das ist ein Vers, wo ihr sagt, das ist was, das möchte ich so mitnehmen für mein Leben. Das war anders als bei mir. Insofern kann es euch nicht vorkommen, wie das mir passiert ist damals, als ich nämlich, ein paar lachen schon, weil sie es noch kennen, ich habe das schon mal erzählt, glaube ich, ne? Oder? Als ich nämlich damals vor dem Altar stand und dann diesen Vers bekam, dann fing der Pastor an, ich schäme mich. Und ich bin so zusammengezogen, dachte, was habe ich jetzt gemacht? Wie kann er jetzt öffentlich sagen, ich schäme mich? Was ist denn da? Ja, er hat es gut gemeint. Hat tatsächlich diesen Vers ausgesucht aus dem Text, den wir gerade von Kirsten gelesen bekommen haben. Und das ist ein wunderschöner Vers. Und der heißt nämlich, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Also selig ist sowas wie glücklich, aber zugleich auch steht in manchen Lutherbibeln, und die da rettet alle, die daran glauben. Und ich glaube, dass dieser Pastor von Gott sehr beschenkt war. Dieser Vers ist mir wirklich wichtig geworden für mein Leben. Es geht darum, dass Paulus in diesem Römerbrief so grundsätzlich sagt, weil er die Gemeinde in Rom gar nicht kennt. Er will die ja besuchen, heißt es da im Anfang des Textes, aber er kennt sie nicht. Aber er will ihnen grundsätzlich sagen, was ihm wichtig ist im Glauben. Und darum dieser Brief und gerade das erste Kapitel, wo er ein paar grundsätzliche Dinge sagt. Und das hat mich tatsächlich, der Römerbrief hat mich immer wieder beschäftigt im Laufe der Jahre und vor allem mein Vers. Es war so, dass mir vieles nicht neu war, weil ich durch Posaunenchor schon irgendwie mit dabei war. Und ich hatte schon irgendwie meinen Glauben. Ich habe viel gebetet, am häufigsten vor Lateinarbeiten. Englisch war auch, das war auch manchmal nötig. Mathe ging ohne Gebet, aber Englisch war schon nötiger und Latein, das war wirklich, boah. Aber das, was im Nachhinein so fasziniert ist, ich habe am stärksten gebetet, wenn der Lehrer mit dem korrigierten Stapel Hefte dort lag und ich gebetet habe, bitte keine 4, bitte keine 4. Hat auch zu 75% geklappt. Vielleicht auch nur 70, ich weiß nicht mehr genau. Gerade zu zunehmender Zeit wurde die Quote schlechter. Aber im Nachhinein denke ich, was für ein Glauben, oder? Ich habe Gott zugetraut, das schon korrigierte Heft und benotete Arbeit, die zu verändern, in diesem schon da liegenden Stapel. Ist das ein Glaube? Hä? Irre. Nein, es war sicherlich eher die Not, die mich da ins Gebet getrieben hat, weil ich wusste, es war meistens waren die Arbeiten wahrscheinlicher mehr 4 und einmal sogar schlechter als besser. Aber nein, so groß war mein Glauben eigentlich nicht wirklich. Vor allem, ich konnte nicht drüber reden. Ich konnte nicht sagen, obwohl ich meinen Glauben hatte und mein Gebet mir wichtig war, mindestens in Notsituationen, warum mir das wichtig war. Im Grunde habe ich mich geschämt und das ging über die Konfirmation hinaus. Wo ich weiter dann zur Kirche ging, eben durch Posaunenchor, aber auch, weil es mir schon irgendwie wichtig war, aber ich konnte es niemandem sagen, warum mir das eigentlich wichtig war. Es war mir eher peinlich. Wann schämt ihr euch? Sicher dann, wenn ihr irgendwas verkehrt gemacht habt, oder? Und dabei erwischt werdet. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich stelle mal vor, bei euch Konfis, ihr seid zu Hause in euren Schlumperklamotten und habt die alten Tigerpuschen an, die ja schon euch eigentlich schon zu klein sind, aber ihr liebt sie immer noch heiß und innig. Gerade also kuschelig und so. Und dann geht die Tür auf und einer von euren Mitschülern kommt rein. Eure Mutter hat ihn einfach reingelassen, ohne sozusagen vorher euch vorzuwarnen. Und dann steht er da mit euren Schlumperklamotten und diesen Tigerpuschen an den Füßen. Wie peinlich, oder? Diese Kinderhausschuhe. Weiß nicht, ob ihr sowas schon mal ähnlich erlebt habt. Bei uns Erwachsenen ist es vielleicht andere Dinge, wo wir uns schämen. Wo uns die Schamröte ins Gesicht scheint. Weil auf einmal jemand was über uns erfährt, was wir lieber verheimlicht hätten. Dinge, zu denen wir nicht stehen können. Und so vermutet Paulus, scheint es manchmal auch mit dem Glauben zu sein. Und darum sein Bekenntnis, ich schäme mich des Evangeliums nicht. War das nur bei den Römern Thema? Ich glaube nicht. Natürlich, dass man zum Konferunterricht geht, das gehört ja immer noch bei uns in der Gegend hier zum guten Ton. Wird ja auch gut bezahlt am Ende. Dass man seine Kinder taufen lässt, dass man Mitglied in der Kirche ist und vielleicht Weihnachten auch hingeht, das ist alles noch okay. Aber mehr? Zu sagen, das hat Bedeutung für mein Leben, das fällt, glaube ich, auch vielen Erwachsenen schwer. Woran liegt das? Der erste Grund, und den möchte ich etwas ausführlicher darlegen, ist, dass es für viele einfach auch nicht mehr Bedeutung hat. Oder dass zumindest man nicht sicher ist, ob es Relevanz, nennt man das ja, für das Leben hat. Also ob es eine Bedeutung hat für das sonstige Leben. Natürlich ist es gut, irgendwie dazuzugehören, in entscheidenden Momenten einen Rückhalt zu haben. Aber für manche ist das so ein bisschen wie die Tigerpuschen. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen so ein Überbleibsel aus der Kindheit. Was zum Wohlfühlen. Nette Geschichten von der Arche Noah und Daniel in der Löwengrube oder was auch immer. Aber eben mehr sowas von früher und für die Idylle oder wie auch immer. Aber Paulus sagt, es ist eine Kraft. Es ist eine Kraft. Glaube sind keine alten Geschichten, sondern es ist Gegenwart. Da geschieht etwas, da kann man etwas erleben. Vielleicht sagt der eine oder andere von euch, ja wo denn? Ja wo denn? Wo kann ich denn was erleben? Bei uns scheinen immer mehr Leute zu sagen, nee, hat keine Relevanz für mein Leben. Und immer mehr Leute sagen, das will ich auch gar nicht mehr für bezahlen und treten aus. Das brauche ich gar nicht. Aber das ist eine eingeschränkte Sicht, wenn man sagt, dass es überall so ist. In Südamerika sieht die Situation ganz anders aus. Da, wo wir ja Kontakte haben nach Brasilien, aber auch in vielen anderen Ländern, da boomt das Christentum. Da habe ich gehört, in Brasilien gibt es so in vielen großen Städten, da macht jede Woche in irgendeiner Garage wieder jemand eine Gemeinde auf, weil die Leute so begeistert sind und wollen die Menschen sammeln. Und die auch, vielleicht, weil da so viel Not ist. Und sie finden im christlichen Glauben eine Antwort. Sie finden eine Kraft, manchmal auch das auszuhalten. Oder viele andere Länder, wir können den Nahen Osten nennen. Wir haben ja Leute hier in der Gemeinde, die regelmäßig auch kommen. Heute sind sie, glaube ich, nicht da, ne? Unsere Iraner. Nee. Die wirklich sich dort, sie hat angefangen, die Maria, sich für den Glauben zu öffnen, weil sie merkte, der muslimische Glaube gibt ihr nichts. Und dann hatte sie große Mühe mit von ihrem eigenen Vater, ist sie wirklich gesagt, ist sie wirklich bedrängt worden. Aber ihr Mann hat zu ihr gestanden und hat das für sich entdeckt. Und es hat aber so viele Nachteile gebracht, dass sie letztlich das Land verlassen mussten und jetzt hier leben. viele Menschen nehmen das in Kauf, weil sie entdeckt haben, gerade in Ländern des Nahen Ostens, weil sie entdeckt haben, da ist eine Kraft. Und dass ich hier stehe, nein, jetzt gerade sitze, das hat damit zu tun, dass ich tatsächlich auch entdeckt habe, dass es mehr, dass es eine Kraft ist. Ich habe ein bisschen länger gebraucht als hoffentlich ihr, Konfis. Ich hoffe, dass ihr es schon in dieser Zeit entdeckt. Ich musste erst 17 werden, als ich auf einer Freizeit war. Und weil ich der älteste Teilnehmer war, wurde ich da mit einem der Mitarbeiter auf ein Zimmer gesteckt. Und das war aber stark, weil wir über dieses offizielle geistliche Programm hinaus einfach geredet haben. Und ich merkte, er kann das ausdrücken. Er kann sagen, was ihm der Glaube bedeutet. Und ich kann mich erinnern, wie heute, dass ich dann eines Nachts, als die noch bei einer Mitarbeiterbesprechung waren, dann alleine in meinem Zimmer war. Und wir hatten ja vorher auch Andachten gehört und offiziell auch in den Gruppen gesprochen und so. Ich habe gesagt, wenn das wahr ist, und so habe ich das formuliert, weil bei all dem, was ich schon im Glauben oder an Kirche erlebt habe, aber trotzdem nochmal diese Fragen mir gestellt habe, wenn das wahr ist, dann will ich das auch erleben. Ich habe dieses Wort Kraft nicht benutzt, aber im Grunde meinte ich das, dann will ich auch diese Kraft spüren, dann will ich das in Worte fassen können. Und dann, nach dem Gebet, bin ich eigentlich nur eingeschlafen. Aber ich bin eingeschlafen, und das wusste ich am nächsten Morgen noch, mit einer Gewissheit, mit einer tiefen Gewissheit, das ist jetzt nicht einfach an die Decke gesprochen, sondern Gott ist in dem Moment da gewesen. Und das war ein tiefer Friede, eine tiefe Gewissheit, oder im Nachhinein würde ich sagen, eine Kraft, die ich spürte. Gott ist da. Und dann hat sich was verändert. Dann hat sich was verändert, dass ich das immer wieder erleben durfte. Bis dahin, dass ich heute hier stehe. Also von meinem Naturell her bin ich auch eher schüchtern. Das merken manche noch, weil ich mir manchmal Mühe habe, euch anzugucken beim Predigen. Das hat noch mit meiner Persönlichkeit zu tun, aber da hat Gott mir echt was geschenkt. Aber was ich erleben durfte, war tatsächlich genau das, dass ich Worte gefunden habe immer wieder. Dass ich dazu stehen konnte. Aber auch selbst in schwierigen Situationen erfahren habe, diese Kraft ist da. Und seitdem ich Pastor bin, habe ich so viele Geschichten erlebt. Es ist erstaunlich, was Leute dem Pastor erzählen. Dem kann man es ja erzählen, der hält ja nicht für blöd. Ja? Das, was mir erzählt haben, was Menschen erlebt haben im Glauben, wovon sie selten reden, wo so bis zu Engelerscheinungen oder wunderbare Erfahrungen, dass Dinge auf einmal in nicht erklärbarer Weise wieder in Ordnung gekommen sind oder sich gelöst haben, wie auch immer. Aber auch in Krisen, wo Menschen mitten in Krisen steckten und sich keine Lösung zeigte, dann zu sehen, wie ich in tiefsten, schwersten Situationen für Menschen beten konnte. Und es war nicht einfach weg, das Problem oder die Krankheit oder was immer, aber zu sehen, da ist eine Kraft da, die Menschen berührt. Wie oft Menschen auf einmal Tränen in den Augen hatten. Die Kraft des Gekreuzigten ist da, gerade bei denen, die leiden und schwer zu tragen haben. Spürbar. Und darum wünsche ich euch, dass ihr das entdeckt und nicht sagen könnt, hat keine Relevanz. Und jetzt möchte ich noch zwei kurze Punkte anführen, das ist vielleicht mehr was für die Älteren. Weil es darum geht, wie können wir das denn weitergeben und warum schämen wir uns dann manchmal? Nicht, weil wir nicht denken, es hat keine Bedeutung oder keine Kraft, sondern eher, weil wir sagen, die wollen das gar nicht hören. Jeder hat doch seine Überzeugungen. Das scheint bei Ahnthemen nicht so die Scheu zu sein. Ich habe die größten Missionare habe ich erlebt, wenn es um vegane Ernährung geht. Aber das war damals schon so. In der Weltstadt Rom konnte man alles vertreten und glauben. Auch die abstrusesten Philosophien gab es da. Hauptsache, man konnte alles glauben. Hauptsache, man hatte nichts gegen den Kaiserkult. Denn das war sozusagen das Verbindende, dass alle den Kaiser, dass die Kaiser damals sich als Götter verehren ließen und man vor den Kaiserstatuen niederfallen musste. Und wenn jemand das nicht tat, weil die Christen sagten, das machen wir nicht, wir verehren Gott und nicht einen Menschen oder die Statue eines Menschen, dann kriegten sie Probleme, dann gab es Ärger. Davon konnten sie nur mit Mühe reden. Heute ist es ein bisschen anders. Ne? Wir können, wir sind, haben eine große Toleranz, aber die hat Grenzen. Und trotzdem ist das Reden über Religion so ein, fast das letzte Tabuthema. Man kann über die pikantesten Details seines Sexuallebens öffentlich im Fernsehen und sonst wo reden, aber Religion ist immer noch so wie ein Tabu. Es geht aber doch nicht darum, welche Eissorte mir schmeckt. Ne, ob ich das oder das lieber, besser finde. So, und Paulus sagt, das Evangelium ist eine Kraft, die rettet alle. Jetzt nehme ich die alte Luther-Übersetzung, die rettet alle, die daran glauben. Und er geht noch einen weiter. Er sagt, das bin ich schuldig. Das bin ich denen, die diesen Glauben noch nicht gefunden haben, schuldig, dass ich es ihnen sage. Rettung heißt, dem anderen zu sagen, ohne Gott gehst du verloren. Puh, sagen jetzt manche, jetzt wird es schwierig, jetzt will er uns die Hölle heiß machen. Nein, das will ich nicht. Auch wenn ich denke, dass wir tatsächlich diese Botschaft verkürzen, wenn wir sagen, wenn wir Gott darauf reduzieren, dass er der liebe Gott ist, der keinem mehr so richtig böse sein kann. Wir vergessen, dass die Bibel auch von Zorn Gottes redet. Und dafür hat er schon eine Menge Gründe, oder? Wie wir Menschen miteinander und mit dieser Welt umgehen, darüber zornig zu sein. Ich glaube, der häufigste Weg ist, dass Gott uns einfach lässt und uns erstmal unsere Suppe auslöffeln lässt, bis wir es vielleicht selbst merken. Aber wir brauchen hier gar nicht über Himmel und Hölle diskutieren. Ich kann und muss sagen, schon jetzt, ja, Menschen brauchen Rettung. Damit meine ich nicht nur die 10% aller Deutschen, die ein latentes oder massives Alkoholproblem haben, sondern ich glaube, es gibt eine Vielzahl anderer Dinge, wo Menschen sich fliehen, wo sie ihre Rettung suchen. Und nicht nur der Alkohol, wie Grönemeyer auch in meiner Jugend gesungen hat, Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot. Es gibt viel anerkanntere Rettungsboote, ne? Dass Menschen sich in Arbeit fliehen. Das ist die anerkannteste Sucht in Deutschland. Dass mehr als jeder zweite Deutsche sagt, dass er große Angst vor der Zukunft hat. Und das ändert sich im Grunde nur die Gründe, warum die Leute Angst haben. Inzwischen ist die Zahl bei fast 2/3. Und der häufigste Grund, der im Moment genannt wird, das ändert sich alle paar Monate, im Moment ist der häufigste Grund, große Angst zu haben vor dem Verlust des Lebensstandards. Haben wir vielleicht auch Gründe, das zu Angst zu haben, aber die Frage ist, wo rette ich mich mit dieser Angst? Was ist es? Und über Glauben reden heißt auch den anderen in Frage stellen. Was ist das, wo du deine Zuflucht suchst? Was ist dein Religionsersatz? Was trägt das? Wenn mir jemand sagt, Rettungsboot ist Quatsch, ich kann gut schwimmen, dann können wir auch in Frage stellen. Und vielleicht müssen wir es auch ein Stück. Und darum ist das Reden von Glauben manchmal auch unangenehm, mit anderen zu reden. Weil wir den anderen auch in Frage stellen. Und trotzdem ist es gut, weil wir hier etwas finden, was nicht die Probleme aus der Welt schafft, aber uns gerade die Kraft gibt, auch Verantwortung wahrzunehmen. Bei all dem, was schwierig ist. Der letzte Punkt. Ich glaube, dass es manchmal schwierig ist, vom Glauben zu reden, weil es nichts ist, worauf man stolz sein kann. Sondern wo man vielmehr sagen muss, ja, ich brauche das. Ja, ich brauche dieses Rettungsboot, Jesus. Und das Evangelium zeigt diese Gerechtigkeit Gottes. Und Paulus sagt eben hier grundsätzlich, und das ist das, was dann in dem ganzen Römerbrief Luther dazu gebracht hat, mit seiner Angst im Grunde eine Antwort zu finden. Diese Gerechtigkeit Gottes, dass ich vor Gott mit all meinen Macken und Fehlern dastehe, gerecht dastehe, das schenkt die Gnade Gottes. Das kommt aus Glauben, sagt Paulus hier, und führt zum Glauben. Und darum übersetzt Luther Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dass ich vor Gott so dastehe. Es ist keine Frage von Leistung. Das ist in unserer Denke, menschlichen Denke, die wir sehr gepolt sind auf Leistung, oft anders. Dass es so schwer ist, das zu verstehen. Das ist auch in anderen Religionen anders. Ich habe mal mit einem Moslem gesprochen, der sagte, Bist du ein guter Christ? Also ein in Gottes Augen gerechter? Was ein guter Moslem ist, das konnte er sagen. Und das kann man wirklich an fünf Finger aufzählen. Da gibt es nämlich die fünf Säulen. Das Glaubensbekenntnis zu können, müsst ihr übrigens auch, unser Glaubensbekenntnis, egal. Das Glaubensbekenntnis zu können, einmal im Leben eine Wallfahrt nach Mekka zu machen, ein Viertel seines Einkommens an die Armen zu spenden und so weiter. Das ist alles sehr ähnlich, aber daran kann man sagen, wenn ich die fünf Punkte gemacht habe und eben auch fünfmal am Tag gebetet habe, das ist der eine Punkt, dann kann ich sagen, ich bin ein guter Moslem. Als Christ tue ich ganz ähnliche Dinge, dass ich Geld spende, dass ich bete und so weiter, aber ich kann nicht sagen, dann bin ich ein guter Christ. Wenn ich so und so oft in die Kirche gehe. Ich habe nichts vorzuweisen. Was ich sagen kann, ist nur, ich kann es annehmen als Geschenk. Ich kann es nur empfangen im Glauben, diese Gnade Gottes, weil ich es eh nie schaffe, so gut zu sein. Aber ich will ihm vertrauen. Ich will ihm vertrauen, dass er da ist. Auch wenn ich genauso wenig weiß wie jeder andere, was die Zukunft bringt. Auch wenn ich nicht immer verstehe, was das alles soll. Und auch gerade dann, wenn ich mich schwach fühle. Aber ich kann und soll das annehmen, was Gott für mich tut. Indem ich Ja sage zu seiner Liebe. Dass ich ihm vertraue und ihm bekenne, ja, ich brauche deine Hilfe. Ich kann und will gar nicht alleine schwimmen. Auch wenn ich es oft genug meine zu können. Aber das ist auch eben zugleich die gute Botschaft, die ich weitergeben kann. Du brauchst es auch gar nicht. Vor Gott brauche ich nichts vorzuweisen. Vor Gott stehe ich mit leeren Händen. Aber ich kann dann erfahren, dass er sie füllt. Dass er die leeren Hände füllt. Und diesen Glauben dann weiterzugeben, das ist dieses alte Wort, das ist wie ein Bettler, der dem anderen sagt, wo es was zu essen gibt. Und das darf ich weitergeben. Mehr nicht. Amen.